Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein. Auf dem Sendeplatz des Seniorenmagazins Spätlese hören Sie heute den zweiten Teil des Zweiteilers Oma und Opa waren auch mal jung. Gesprochen haben wir dafür mit 21 Omas und Opas. Unter den Mitwirkenden ist sowohl der noch recht junge Opa, der in seiner Freizeit schauspielt, als auch die schon recht betagte Oma, die in wenigen Jahren bereits 100 wird. Von der Vielfalt unterschiedlichster Lebensläufe zeugen die Interviews, in denen sich Oma und Opa an viele kleine Momentaufnahmen erinnern.
Wunderbar, dabei zu sein.
Wunderbar, dabei zu sein. In ferne Welten zu schweben und mit uns glücklich zu sein. Unseren Liedern ganz einfach zu lauschen, ja, das heißt frei zu sein. Wunderbar, dabei zu sein. Und läuft mal was schief, dann weißt du, auf Regen folgt Sonnenschein. Und kommt es auch schlimm und fällst du ganz tief, dann fällt dir gleich ein. Es ist wunderbar, dabei zu sein. Wunderbar,
wunderbar,
dabei zu sein.
Dabei zu sein,
sich wie ein Mann zu fühlen und dann auch einer zu sein.
Ein Mann zu sein.
Wunderbar,
wunderbar,
dabei zu sein.
Dabei zu sein,
das Leben ganz einfach genießen und dann auch frei zu sein. Wunderbar,
wunderbar,
dabei zu sein.
Dabei zu sein,
wenn es Nacht wird um dich, es brennt nirgends ein Licht und du bist allein. Und kommt es auch schlimm und fällst du ganz tief, dann fällt dir gleich ein. Es ist wunderbar,
dabei zu sein.
Wunderbar,
wunderbar,
dabei zu sein,
dabei zu sein.
Wenn es Nacht wird um dich, es brennt nirgends ein Licht und du bist allein. Und kommt es auch schlimm und fällst du ganz tief, dann fällt dir gleich ein. Es ist wunderbar,
wunderbar,
so wunderbar.
So bunt, so laut, so knallig, wie wir die Welt heute erleben, war die Zeit damals nicht. Es war Krieg oder Nachkriegszeit, man war froh, ein Dach über dem Kopf und genug zu essen zu haben. Der Fernseher hielt erst in den 50er Jahren Einzug in die deutschen Stuben, Telefon und Auto waren alles andere als selbstverständlich. Und das Internet mit all seinen Möglichkeiten war noch gar nicht in Sicht. Das hatte keineswegs nur Nachteile, meint Wolfgang Schlinkmann, der 1949 in Hameln geboren wurde.
Wenn ich meine Enkelkinder sehe, Smartphone, da wird sich verabredet nach der Schule. Wir haben das in der Schule gemacht. Es hatte doch auch was für sich, dass man miteinander noch kommuniziert hat. Nicht nur über ein elektronisches Medium, sondern gesprochen hat. Und darum kann ich nicht sagen, oh, die heutige Zeit würde ich viel besser finden. Wir haben damals nicht so viel gehabt an technischem Equipment auf jeden Fall. Meine Eltern waren auch nicht so reich, dass sie mir alles kaufen konnten. Aber wir hatten doch eine schöne Zeit und wir haben Erlebnisse gehabt. Da kann ich meine Enkelkinder fragen, die haben sowas noch nie erlebt.
Weniger ist eben oft mehr. So sieht das auch Manfred Arndt, Jahrgang 37, wenn er an seine Kindheit zurückdenkt.
Die Jugend- und Kinderjahre in Hameln waren, so im Rückblick gesehen, ziemlich hart. Wir hatten als Flüchtlinge gar nichts. Meine Eltern konnten zum Beispiel das Schulgeld fürs Gymnasium nicht bezahlen. Aber so im Alltag überhaupt war das nicht so gravierend. Wir waren viele Kinder in der Nähe. Wir haben immer zusammen gespielt, Schularbeiten gemacht, rausgespielt. Und wir haben viel mehr erlebt, als Kinder heute erleben, die sich vor die Glotze setzen oder Spieleautomaten nehmen. Wir haben uns unsere Tennisschläger selber gebastelt. Wir haben unsere Pistolen aus Sperrholz selber gebastelt. Wir wohnten in der Gröninger Straße. Der ganze Raum oben am Bassberg war alles Spielraum. Und von daher war das nicht bedrückend. Wir waren als Kinder durchaus zufrieden mit unserem Leben. Wir haben nicht rumgehangen und geheult, dass es uns schlechter ging als anderen.
Als Oma und Opa jung waren, wurde jede freie Minute draußen verbracht. Das war bei Manfred Falke, der 1931 in Brandenburg geboren wurde, nicht anders.
Wir haben im Dorfe gewohnt, wir konnten toben und machen, wie wir wollten, haben auch so mal einen Streich gemacht. Ich hatte einen Cousin und der war 2 Jahre älter wie ich und wir beide waren immer mehr zusammen wie alles andere. Und dann haben wir Räuber und Gendarmen gespielt und ich war ein Räuber und mein Cousin war Gendarmen. Und dann hat er mich gefangen, an einem Baum gebunden, mitten im Wald, ist nach Hause gegangen und hat mich ganz vergessen. Ich habe ganz schön gezittert, das wurde Nacht, bis mein Vater dann, wo ist denn Manfred, wo bleibt er denn und so weiter, da hat er sich vom Kopf geklappt, da hat er gesagt, Mensch, der hängt ja noch im Walde.
Johanna Jördens, Jahrgang 1921, erinnert sich noch gut an die Kinder der jüdischen Nachbarn, mit denen sie draußen viel zusammen gespielt hat.
Ich habe immer mit denen gespielt, Fußball und Volleyball und Handball haben wir immer mit den Jungs gespielt. Und wir mussten das erleben, dass die Eltern wegzogen nach Amerika, früh genug. Und es gab dann auch noch Korrespondenz mit denen. Ja, damals spielte sich ja noch die Kindheit auf der Straße ab zum Spielen. Ne? Und wir wohnten in einer schönen Umgebung. Bei uns fing die Strobelallee an. Pirmasens ist eine Stadt auf 2 Hänge gebaut. Wir hatten 2 Riesenbrücken in der Stadt, immer von einem Berg zum anderen und da unten das Tal. Also wenn sie da runter wollten, mussten sie 100 Stufen gehen, von einer Straße zur anderen, ne? Also zum Tal. Denn das war eine tolle Sache.
Als Stadtkind im Berlin der 30er Jahre aufgewachsen, hatte Elfriede Weber, Jahrgang 29, die Besuche bei der Verwandtschaft auf dem Land besonders genossen.
Die Besuche bei unseren Verwandten auf dem Land mit Freiheit rauslaufen können und die Natur, das hat mich immer beeindruckt. Und der Luxus natürlich, die Höfe in der Mark Brandenburg sind weit verstreut und wenn dann die Sippe zusammenkommen will, wurde der Landauer angespannt, ein Pferd, also Pferde waren ja sowieso vorhanden auf den Höfen und dann wurde mit dem Landauer zu den Verwandten gefahren.
Von der Stadt aufs Land zog Hertha Siemann, gebürtige Braunschweigerin.
Die freudigste Nachricht für uns war natürlich, dass wir nun umzogen aufs Dorf und dass wir ein eigenes Zimmer kriegten, meine Schwester und ich. Wir hatten ja bisher, da, wo das Geburtshaus ist, hatten wir eine kleine Wohnung gehabt. Da hatten wir nur ein Schlafzimmer für 2 Personen und dann noch ein kleines Schlafzimmer. Das war praktisch für die Eltern gedacht, aber auch wenig, wenig Platz und eine Küche. Das war alles in dem Mietshaus. Und das war wie Himmel und Erde, wie man aus dieser Wohnung in ein eigenes Haus kam, mit riesigem Garten. Das war ein freudiges Ereignis. eigentlich das Schönste mit in meinem Leben als Kind.
An die große Freiheit auf dem Dorf erinnert sich auch Inken Rissenpaat, die 1937 in Isernhagen geboren wurde.
Es war eben viel Freiheit, nicht? Das große Grundstück, das wir da hinten dann hatten, und ein paar Schafe liefen da rum zum Grasen. Und wenn man denn Geburtstag feierte, das fand ich immer so toll, wir hatten also rundum freie Bahn um dieses große Fachwerkhaus, und dann wurde immer Eckenkicker-Huhu gespielt. Einer war an dem Ende von dem Haus und die anderen waren auf der anderen Seite. Und dann schrie einer, Eckenkicker, huhu, rechts oder links. Und wenn, dann sauste man hintereinander her. Und wer denn als erster geschnappt war, war der Nächste. Ne? Das war immer herrlich, wenn man dann so ein bisschen Gäste hatte. Und in der Nachbarschaft war eine große Familie angekommen mit vielen Jungs. Und das war also schon spannend. Dann haben wir da immer Räuber und Gendarm und so Fuchs aus dem Loche und solche Sachen gespielt.
Zwei Kinder klein und froh. Wir krochen ins Hühnerhäuschen, versteckten uns unter das Stroh. Wir krähten wie die Hähnen und kamen Leute vorbei. Kikeriki, sie glaubten, es wäre Hahnengeschrei. Die Kisten auf unserem Hofe, die tapezierten wir aus und wohnten drin beisammen und machten ein vornehmes Haus. Des Nachbars alte Katze kam öfters zum Besuch. Wir machten ihr Bückling und Knickse und Komplimente genug. Wir haben nach ihrem Befinden besorglich und freundlich gefragt. Wir haben seitdem dasselbe manche alten Katze gesagt. Wir saßen auch oft und sprachen vernünftig wie alte Leute und klagten, wie alles besser gewesen zu unserer Zeit. Wie lieb und treu und Glauben verschwunden aus der Welt. Und wie so teuer der Kaffee und wie so rar das Geld. Das Geld und die Welt und die Zeiten und Glauben und Lieb und Treu. La 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 la. Vorbei sind die Kinder. Und alles rollt vorbei. Das Geld und die Welt und die Zeiten und Glauben und Lieb und Treu.
Ein wildes und abenteuerlustiges Kind war Ingeborg Witkop, die 1925 in Halle an der Saale das Licht der Welt erblickte.
Meine Mutter hat gesagt, für dich lieber 10 Jungs als ein Mädchen. Ich hatte immer die Knien kaputt. Ich habe Holländer gefahren. Puppenwagen habe ich gekriegt, habe ich gar nicht angeguckt. Und wie gesagt, mit meinem Bruder habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Der war 4 Jahre älter als ich. Und das fand ich so niedlich. Da hat er mal geraucht im Bett. Und da sage ich, lass mich doch auch mal ziehen. Und dann lacht er noch im Bett. Und mir bleibt die Zigarette an der Lippe hängen. Und bei ihm ans Hemd. Was meinst du, wo was der rausgesprungen ist aus dem Bett wie ein Jojo?
Heimlich geraucht wurde also auch schon damals. Und neugierig waren die Kinder zu jeder Zeit. So wie Elfriede Weber.
um an Erfahrungen zu kommen oder das zu hören, was Erwachsene sich so erzählen. Wenn Besuch kam, die saßen ja dann in dem großen Wohnzimmer und dann hatte ich mich immer versteckt, um zu hören, was da die Männer sich erzählen. Aber von dem, was sie sich erzählt haben, ich glaube, da habe ich nicht viel von begriffen. Und dann haben sie mich immer gesucht und dann lag ich unterm Bett und das waren diese Matratzenfedern. Da gab es sowas nicht wie heute mit diesen Lattenrosten und so weiter. Das waren diese Sprungfedern. Und dann hatte ich Zöpfe ganz fest geflochten und dann hakte ich da ein in so eine Feder. Und das war nicht sehr schön. Die Haare sind da öfter drunter hängen geblieben. Aber dann hatte ich ja schon den Trick raus, dass ich mich befreien konnte, eventuell, wenn ich dann stillhielt und nicht rauspulte. Auch wenn Weihnachten war und der Weihnachtsmann kam, dann war ich fluchtartig darunter verschwunden. Und dann kam die Rute hinterher, um mich rauszuscheuchen. Also das war des Öfteren. Das war ja auch die einzige richtige Rückzugsmöglichkeit unter die Betten. Denn woanders war man ja ganz schnell zu finden.
Auf eine eher kostspielige Art und Weise hätte Ingeborg Wittkopp ihre Neugierde gerne befriedigt.
Ich bin alleine nach Reichenbach in Vogtland, da waren meine Großeltern, da war ich ungefähr so 8 Jahre. Da musste ich immer in Leipzig umsteigen und nach Reichenbach ins Vogtland fahren. Richtig eine Karte um, ne? Musste der Schaffner Bescheid. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, was kostet das, wenn man einmal die Notbremse zieht? Da sagt er, ja, bist du verrückt? Ja, ich möchte gerne sehen, wenn die mal alle durcheinander wirbeln. Da haben die mich nie wieder alleine fahren lassen.
Um Spaß zu haben, mussten aber nicht unbedingt Züge notgebremst werden. Hannelore Bolte, geboren 1930, wuchs in Hameln auf. Sie erinnert sich noch gut daran, wie viel Spaß die Kinder damals mit dem alten Tylüt hatten.
Tylüt machte die Laternen an, abends. Der hatte also ein altes Fahrrad, Herrenfahrrad. Daran hatte er so eine ganz primitive Leiter, die stieg er hoch. Dann machte er diese oben die Kuppeln auf an den Gaslaternen und dann steckte er die Laternen an. Wir Kinder dann immer, Tylüt, was giftet morgen? Bohnen mit Speck. Er war sehr, sehr kinderlieb und fand es toll, wenn wir uns, wer weiß wie, vorkamen, dass wir Tylüt nur vielleicht geärgert hätten.
In Kompenbrügge trafen sich die Kinder im Winter oft beim Bäcker, erzählt Ursula Viehbrand, Jahrgang 1926.
Im Winter haben wir uns alle zusammengefunden und sind beim Bäcker in Kompenbrügge, bei Bäcker Rasch. Der hatte also eine große Backstube, einen großen Backofen und oben auf dem Backofen konnte man hochgehen, über eine Treppe. Da wurden immer die Feuerwehrschläuche getrocknet, wenn die Feuerwehr mal geübt hatte. Und da haben wir Kinder mit den Jungs vom Bäcker gesessen. Da war es warm, haben wir uns Dönekens erzählt.
Dönekens machten die Kinder damals wie heute. Als Inken Rissenpatt Kind war, wurden heimlich Bonbons gebrutzelt.
Das war einmal Margarine und Zucker aus der Speisekammer stibitzt haben, ne? Und haben uns in der Karamellbonbons aus der Pfanne gemacht. Dann knack, knack, knack in eine Dose und dann weg ab, dass Mutter das nicht merkte, dass wir Bonbons gemacht haben. Es war dann harmlos, aber es war damals schon wichtig, weil das Ganze ja so knapp war, ne? Die ganzen Zutaten.
Ja, die Zutaten waren knapp. Wohl dem, der einen Opa hatte, der auf ungewöhnliche Weise für das Sonntagsessen sorgte.
Opa war was ganz Besonderes. Er war eine besondere Vertrauensperson. Als Beruf, er war Malermeister, hatte so einen kleinen Betrieb. Und Opa hat eigentlich immer bestimmt, was es sonntags zu essen gab. Weil Opa nämlich am Wochenende immer zum Preisskat gegangen ist. Er hat Skat gespielt und der war so super gut, dass er immer mit einer Ente unterm Arm oder mit einer vergleichbaren Speise nach Hause kam. Und das haben wir dann am Sonntag gegessen.
Kinder, heute ist lustig, Kinder, heute ist lustig, heute ist im Gänsestall extra großer Maskenball. Heute frieren alle Gänschen, Tänschen
Eine geht als Kater und der Gänsevater kommt als junger Hofmarschall.
Eine dicke Gans, die sehr viel frisst, möchte diesen Abend gerne Gänseklein sein.
Eine will als Hahn gehen, eine nur als Schwan gehen, weil sie schrecklich eitel ist. Wow. Herrlich, was beim Maskenballe, weil zu diesem Feste alle Damen kamen. Und in mancher Gänsebrust kommt manches Herz voll Liebeslust zu schlagen. Wagen.
Alle füllten eilig ihren Gänsekropf, tranken kalte Ente, aßen Huhn im Topf, back. Und die Elfengänsetröpfe stellten ihre Futternäpfe völlig auf den Kopf.
Finde ich das offen, jeder war besoffen in dem großen Gänsestall. Denn bei einem Maskenball machen sich mal Menschen besser, besser.
Die Musik zum ganzen Essen und zum Tanzen macht eine Nachtigall.
Und mit ihrem wunderbaren Song weckte sie in allen Gänseherzen Schmerzen. Nahmen sich ein Pärchen, Leopold und Klärchen, gingen unter eine Bank.
Lieber Schatz, sprach er, du bist mein Süßchen, wär doch mein, und zwar im Gänsefüßchen. Lieber Schatz, was soll ich dir erzählen? Schau, ich konnt für dich vom Hund das Futter stehlen. Glaube mir, ich sag das nicht zu jeder, sprach er leis und küsste eine Feder. Sei doch lieb und werd nicht immer spröder, es ist Mai, komm leg mit mir ein Ei.
Quack, 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 quack. Kinder, war das lustig, Kinder, war das lustig, in dem großen Gänsestall, bei dem großen Maskenball. Keiner hatte bis zum Morgen Sorgen.
Manchmal sagt man schade, Kinder, das war fade, gestern auf dem Maskenball. Aber hier war dieses nicht der Fall. Und viel später riefen noch im Stalle alle.
Kinder, war das lustig, Kinder, war das lustig, auf dem großen Maskenball. Quack, quack.
An einen Hauch Westside Story in Hameln erinnert sich Hans Wiechmann, der 1943 in der Rattenfängerstadt das Licht der Welt erblickte.
Wir haben in unserer Nordstadt, in unserer Schulzeit Banden gegründet, sogenannte Straßenbanden. Und dann haben wir uns zusammengerottet und es gab ja auch immer Fäden zwischen den einzelnen Straßen manchmal. Dann haben wir uns zusammengerottet und weil wir ja auch auf den Straßen das nicht austauschen konnten, was wir wollten, und sind dann in Wehl bei einem bestimmten Punkt aufeinander getroffen mit Stöcken. Das ist in keine so großen Tätigkeiten gelaufen, dass man da einen Krankenwagen holen musste oder Notarzt. Das ist dann so abgegangen, dass man sich dann also noch mit Worten ausgetauscht hat, wenn man sich vorher geschlagen hat, und dann war es wieder gut.
Ebenfalls abenteuerlich ging es in den Jugendjahren von Wolfgang Schlinkmann zu.
Der Winter in Hameln bedeutete auch, die Weser war zugefroren, heute fast unvorstellbar. Und wir hatten in der Schule 2 Freistunden in der Woche. Und was haben wir gemacht? Natürlich an die Weser gegangen, die war ja vor der Tür. Und dann trieben die Eisschollen schon langsam runter zum Wehr und kippten mit lautem Getöse über das Wehr. Und damit wir näher rankamen, sind wir so die ersten 3-4 Meter aufs Eis gegangen, was ja noch fest mit dem Ufer verbunden war. Das ging ganz gut und die Eisschollen polterten über das Wehr, bis mit mal einer meiner Freunde sagte, du, wir treiben hier ab. Da hatte sich unsere Scholle vom Ufer gelöst und wir waren schon so gut 1 Meter vom Ufer weg. Und ich sage, wir müssen alle 3 zugleich springen, denn wenn wir jetzt einer springt, dann treiben wir noch weiter ab. Aber Karl, so hieß mein Freund, den interessierte das nicht, der hatte so viel Schiss. Er nahm Anlauf, sprang von der Scholle runter. Mit dem Erfolg, dass wir mit mal 1,5 Meter vom Ufer weg waren. So, da standen wir nun, hörten das Gepoltere der Schollen, die über das Wehr brachen. Wir fassten uns an die Hand, nahmen diese 2-3 Meter Anlauf, die uns die Scholle bat, und sprangen gemeinsam ab. Bis zu den Hüften standen wir im eiskalten Wasser. Das ist so ein Erlebnis aus meiner Schulzeit, wo ich immer wieder dran denke, wenn ich an die Weser gehe und sage, wie war das doch toll, damals diese Eisschollen.
Es gab aber auch weniger dramatische Vergnügungen. Bis in die Neuzeit überlebt haben die guten alten Sammelbilder. Damals, als es nicht viel gab, hatten sie allerdings noch einen anderen Stellenwert.
Wenn wir zum Milchhändler gegangen sind und wir mussten Margarine kaufen zum Beispiel, dann gab es in vielen Margarineverpackungen gab es Bilder dazu. Und wir waren immer ganz verrückt danach. Es musste ja Sarnella sein. Denn von Sanella gab es auch Sanella-Bilder. Und das waren dann oftmals Bilder aus dem Urwald, aus dem Amazonasgebiet und farbige Bilder. Das war sehr schön. Und die haben wir natürlich gesammelt. Es gab Alben dafür. Und wer doppelt hatte, der wurde dann getauscht.
Sagt Hans Wichmann aus Hameln. Etwas ganz Besonderes war früher der Besuch eines Vergnügungsparks. Einziges Problem, es kostete auch damals schon Geld, wenn man sich dort vergnügen wollte. Wie zum Beispiel Ingeborg Wittkopp und ihr Bruder Fritz.
Ich bin auf jedes Karussell gegangen. Ne? Mein Geld war immer alle. So früh schon. Ich sage, Fritz, hast du mich noch mal einen Groschen? Da sagt dann schon wieder alle. Ich sage, ja, ich habe mich schon hinten angestellt ans Riesenrad. Da brauchten sie immer einen Ausgleich. Die durften umsonst mit. Also da war mein Bruder toll. In jeder Beziehung. Er war der Große und meine Mutti sagt immer, das ist der Große und ich war die Kleine. Und wie gesagt, wir waren wie Tag und Nacht. Mein Bruder, da legte sich immer Papier hin zum Hinsetzen und ich war immer dreckig.
Die heutige Flut an Geschenken war damals eher eine Ebbe. Wenn man als Kind unbedingt etwas haben wollte, das die Eltern einem nicht kaufen konnten, dann musste man sich die nötigen Groschen dafür schon selbst verdienen. So wie Jens-Peter Groth, Jahrgang 1951.
Wir sind, als ich Kind war, immer nach Cuxhaven in den Urlaub gefahren. Und es ist ja immer so gewesen, ich habe so gerne Spielzeugautos gehabt. Ich wollte Viking-Autos haben und habe da in der, das war mehr oder weniger eine Baracke, in der wir da gehaust haben. Und da waren die Besitzer, da gab es einen, weiß ich, 14-, 15-jährigen Jungen. Und der hat mit mir zusammen Koffer getragen. Für die Gäste, die nach Cuxhaven kamen, habe ich dann mit ihm zusammen die Koffer, die hatten noch keine Rollen damals, getragen zu den Hotels. Und dafür haben wir dann Geld gekriegt und davon haben wir Viking-Autos gekauft.
Elisabeth Franziska Schwedhelm, geboren 1929 in Osterfeld im Ruhrgebiet, musste selbst für ihr Taschengeld sorgen.
Ja, wenn ich aus der Schule kam, als erstes, wenn mein Vater keinen Dienst hatte, der war Oberlokführer, dann durfte ich gehen. Aber sonst musste das alles erst fertig sein und dann musste ich Kinder verwahren, damit ich mal ein paar Groschen kriegte. Ich kriegte für einen Nachmittag also 10 Pfennig. Da muss ich lange sparen, bis ich mir mal was kaufen konnte.
Taschengeld aufbessern, hieß es auch bei Hans Wichmann.
Ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich bei meinen Großeltern übernachtet habe. Und diese Großeltern wohnten, wie gesagt, am Anfang des breiten Weges. Und da gab es auch eine Gärtnerei, eine große Gärtnerei. Und in dieser Gärtnerei hat meine Großmutter oft gearbeitet. Und ich habe mir auch dazu ein paar Pfennige verdient als Taschengeld. Beim Kränzebinden zum Beispiel, da war ich ganz gut und wurde auch gerne geholt, wenn es um die Weihnachtszeit ging. Und des Abends, um Strom zu sparen, haben wir dann vor dem Radio gesessen. Die Lichter waren alle aus. Wir konnten also im Dunkeln sitzen, durften Radio hören, weil man ja Strom sparen wollte.
Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Tag für Tag die gleiche Arbeit, große Leistung, kleiner Lohn. Junge Frau, zwei Zimmer Küche und Geranien am Balkon. Jeden Montag ein paar Zahlen auf dem gelben Lottoschein. Damit kaufte er die Hoffnung für den Rest der Woche ein. Und eines Tages, da hat er 6 richtige getippt. Mit den 1,5 Millionen ist er völlig ausgeflippt. Riesenpartys, 1000 Freunde, Haus mit Pool und Jaguar. Eine ziemlich teure Freundin, bis der Zaster alle war. Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Doch wie dem auch immer sei, jetzt folgt Story Nummer 2. In der Müllerstraße 7, ein paar Treppen hinten rechts, wohnte sie allein zur Miete und war weiblichen Geschlechts. Sie erfand zwar nicht das Pulver und ihr Konto stand im Soll, dafür waren ihre Reize aber recht verheißungsvoll. Sie machte eine Tugend aus dieser blöden Not mit dem ältesten Gewerbe, das sich von Natur aus bot. Eine Zeit lang ging es aufwärts, sie verschlang die Konjunktur. Als sie alt war, soff sie Whisky, erst mit Soda, später pur. Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Doch wie dem auch immer sei, jetzt folgt Story Nummer 3. Man ist heute noch nicht sicher, wie der erste Mensch wohl hieß. War es Adam, der mit Eva einst das Paradies verließ? War der erste Mensch ein Affe oder überhaupt ein Tier? War er friedlich wie ein Lämpchen oder war er ein Vampir? Heute fühlt er sich vollkommen als Krönung der Natur. Sein Gehirn ist ein Computer und sein Herz ist eine Uhr. Die Atome, die er spaltet, die sind nicht des Pudels Kern. Langsam macht er aus der Erde einen ausgeglühten Stern. Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Das ist der Lebenslauf. Das ist der Lebenslauf.
Annähernd ausgestorben ist mittlerweile die Trennung von Mädchen und Jungen in den Schulen. Das kennt Hannelore Bolte aus Hameln noch anders.
Bei uns gab es die Jungengymnasien und dann die Zürm- oder Höhere Töchterschule für Mädchen. Das wurde getrennt. Aber das hat man ja hier in Hameln an der Hermannschule auch schon. Es war eine Schule, die eine Hälfte war für Jungen, die andere für Mädchen. Auf dem Schulhof war sinnbildlich ein Strich gezogen und bis dahin durften die Mädchen spielen und bis dahin die Jungen. Und dazwischen gingen die Lehrer auf und ab, damit ja keiner mal irgendwie auf die Idee kam und drang in den Jungen- oder in den Mädchenbereich ein.
Eine Lehrerschwemme gab es damals nicht, im Gegenteil. Der Krieg hatte die Lehrerschaft noch weiter reduziert. Erinnert sich Inken Rissenpart.
Wir hatten einen guten Lehrer, der war dann aber auch zur Internierung weggekommen und ist dort gestorben. Das war ein Jammer, der war wirklich nett. Und dann kam ein anderer, der auch aus dem Krieg, glaube ich, mit irgendeinem Gebrechen, die sind ja meistens alle angeschlagen gewesen, wenn noch männliche Lehrer da waren, ne? Und ich bin dann 48 auf eine Oberschule gekommen. Mein Patenonkel hat damals für mich Schulgeld bezahlt und das war schon prima. Waren nur 6 Kilometer mit der Straßenbahn zu fahren von Isernhagen nach Großburg-Wedel. Viele Fußwege innerhalb des Ortes, von der Kneipe zu dem Kinderheim, dass da überall Klassenräume dann zur Verfügung gestellt waren. Ne?
Wo es keine Straßenbahn oder Busse gab, musste der Schulweg zu Fuß zurückgelegt werden, erzählt Hanna Busam, die 1931 in Unsen zur Welt kam.
Also wir hatten einen sehr weiten Schulweg. Wir mussten durch den ganzen Ort bis zum Nachbarort im tiefen Schnee im Winter. Ja, Autofahren von wegen gab es nicht, ne? Ja Gott, der Lehrer war schon ein bisschen streng. Einmal hatte ich eine Strafarbeit bekommen, sollte über den 30-jährigen Krieg schreiben. Und das hatte ich noch im Heft. Dann habe ich daraus vorgelesen. Dann ist er gekommen und hat die Ofenklappe aufgemacht, sagt, mein Heft war weg. Ja, weil ich habe ja einfach daraus gelesen, was schon auf dem Papier stand. Ich sollte ja neu schreiben. Ne?
Ja, die Strafarbeit. Heute wie damals ein Klassiker.
Wir haben am Anfang der Schulzeit auch viele Flüchtlingskinder bekommen und es gab zwar noch den Rohrstock, aber der wurde in unserer Klasse nicht mehr angewandt. Wir haben davon gehört. Wir hatten aber strenge Lehrer und einen davon, ein Herr Koch, der war dann auch so, wenn man sich nicht benahm im Unterricht, dann gab es Strafarbeitsseiten. Und wenn man dem widersprach, dann wurde von einer Seite wurden dann 2 oder 3 und wenn man dann wieder freche Worte noch dazu gab, dann wurden da 5 oder 6. Im Ende der Stunde sind wir dann auf unseren Klassenlehrer zugegangen und haben gebettelt, Herr Koch, ach Herr Koch, das können Sie doch nicht machen, so viele Seiten Strafarbeit. Und der war Koch so gnädig und hat den von 6 auf 3, manchmal auf 2 Seiten reduziert.
Sagt der gebürtige Hamelner Hans Wichmann. An eine strenge Schulzeit erinnert sich auch die gebürtige Essenerin Hannelore Jürgens.
Die Schulzeit, oh, die war bei uns ein bisschen strenger, als sie heute ist. Wir haben in der Großstadt, können Sie sich vorstellen, wir hatten eine Klasse mit über 100 Schülern. Wir mussten parieren. Wir hatten eine Lehrerin, es waren früher ja alles, entschuldigen Sie den Ausdruck, alte Jungfern. Fräuleins gab es ja nicht. Das war eine Frau so wie noch. Und wenn die morgens in die Klasse kam und hatte einen bestimmten Pullover an, dann wussten wir schon, oh, jetzt geht was los, jetzt ist es schlecht gelaufen. Und geschlagen wurde bei uns nicht mehr. Ja, in die Ecke gehen, ja. Oder Strafarbeiten machen, nachsitzen.
Für Hertha Siemann, Jahrgang 21, wurde die Schulzeit zum Spaziergang, nachdem sie mit den Eltern von der Stadt aufs Dorf gezogen war.
Der Lehrer, der war natürlich hoch aufzufrieden, weil ich denen in dem Dorf Braunschweig gegenüber ein Jahr voraus war. In Braunschweig wurde schon mehr gelehrt, man sagt, in der 2. Klasse, als da in der 3. Mein Diktatheft sagt immer 0 Fehler 1, 0 Fehler 1. Dann habe ich den Ehrenposten gekriegt für meinen Lehrer, einkaufen zu dürfen. Hat er mir seinen Schlüssel anvertraut von der Wohnung, er war unverheiratet. Dann habe ich eingekauft für ihn nach Schulschluss und habe ihm dann die paar Sachen, die ich dann hatte, in die Wohnung getragen. Und als Obolus hatte ich mal so 10 oder 20 Pfennig gekriegt.
Auch für Jens-Peter Groth brachte der Umzug schulische Verbesserungen.
In der Schule, mein Horrorfach war Mathematik und ich habe die Jugend in Bayern verbracht und da waren diese Mathematikstandards schon recht heftig, recht hart. Und als ich dann nach Hannover kam und plötzlich von einer 5 auf eine 3 aufstieg, da dachte ich, jo, jetzt hast du es geschafft. Und das habe ich dann auch bis zum Abi so durchgehalten.
Ich denke, ich muss so 12 Jahre alt gewesen sein. Und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus am Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt. Ich war ein fauler Hund und obendrein höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein, ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus, nicht einmal eine 4 in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Ich zeigte es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie. Schön bunt, sah nicht schlecht aus, ohne zu prallen. Ich war vielleicht eine Niete in Deutsch und Biologie. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Ich hab noch manches lange Jahr auf Schulbänken verloren. Lernte widerspruchslos vor mich hin, Namen, Tabellen, Theorien von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich in den Jahren herausgesiebt, die eine nur aus dem Haufen Ballast. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand zur Flucht gibt, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es rechtens war, dass meine Eltern mich da rausholten. Und wo bleibt die Moral? Die Schlauen diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, wenn's brenzlig wird, wenn's schief geht, wenn die Welt zusammenfällt. Eltern, die aus diesem Holze sind, Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind.
Der Schulabschluss mündet heute fast schon automatisch in die Ausbildung. Das war damals noch anders. Vor allen Dingen, wenn man ein Mädchen war, erzählt Elfriede Weber aus Berlin-Weißensee.
Ich finde es ganz toll, dass es mir dann aber erst, als ich selbst Mutter war und mit den Kindern dann da stand, zum Bewusstsein gekommen, wie schwer es meinen Eltern als Arbeiterfamilie gefallen ist, doch vier Kinder allen eine Lehre bezahlt hat. Wir haben alle eine Lehrzeit machen dürfen, eine richtige Berufsausbildung. Und das für eine Arbeiterfamilie, das finde ich heute noch unsagbar dankbar. Die Mädchen waren ja gar nicht hier vorgesehen. Mädchen hatten zu heiraten und die brauchten sowas nicht. Aber komischerweise hat mein Vater wohl gesagt, auch die und gerade die, wir haben alle was gelernt. Und das ist für mich eine richtige große Hilfe gewesen, denn als Einzelhandelskauffrau habe ich sehr viel gelernt.
Auch Inken Rissenpart aus Isernhagen durfte eine Ausbildung machen.
Ja, der Anfang war halt, dass ich also nicht so recht wusste, welche Richtung ich einschlage, weil ja auch nicht so viele Möglichkeiten waren. Mutter konnte keine Ausbildung bezahlen. Und dann hatte sie mir dann den Vorschlag gemacht, als ich wieder zu Hause war, weil ihr mein Vater wohl mit auf den Weg gegeben hat, als er war ja Schmiedemeister und Zeichenlehrer und lass die Kinder erstmal ein Handwerk lernen. Und das stimmt auch ein Teil, weil man ja wirklich erstmal sich selber bestätigt sehen kann, ob man was mit den Händen schafft und wie man das schafft. Und dann hat sie mich in die Pädagogische Hochschule in Hannover mitgeschleppt. Und da machten die Korbflechterei, hatten die da. Und hättest du da Lust zu? Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen, auf eine Lehrstelle zu finden. Und dann war das hier die einzige noch in Hameln, der Betrieb in der Teammühle, wo nachher dann Hertie hingebaut wurde. Und da stand die Teammühle. Und da drin gab es verschiedene Firmen, unter anderem auch Korbflechterei Rehse. Und als letzter Lehrling bin ich dann da angetreten, 1958.
Hanna Busam war noch minderjährig, als sie wegen einer Arbeitsstelle von Unsen in den Schwarzwald ging und dort dann ihren späteren Ehemann kennenlernte.
1956 bin ich dann da in den Schwarzwald gegangen. Das war hier von der Puddingfabrik Rege ein Ferienhaus. Eigentlich gehörte das der Chefin privat, aber das Geld nicht zu unterhalten, wurden da Urlauber hingeschickt. 8 Leute kamen meistens, haben wir beide das gemacht, ne? Naja, ich sollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, hatte mein Vater gesagt, weil ich auch noch jung war. Ich war ja noch keine 18, wie ich hinging. Ne? Ich hatte mich bei der Firma einfach vorgestellt und die haben mich genommen. Naja, die haben dann vorgesprochen bei meinen Eltern. Und dann in diesem einen Jahr starb mein Vater. Und dann haben sie von der Firma bei meiner Mutter vorgesprochen. Mir ging es doch gut, ich hätte gutes Essen, würde mir auch Spaß machen und möchte auch gern bleiben. Na gut, hat meine Mutter gesagt, dann soll sie es eben. Und dann habe ich meinen Mann da kennengelernt und dadurch sind dann 6 Jahre geworden. Wir haben dann 62 da unten geheiratet.
Auch Manfred Falke lernte bei der Arbeitssuche seine zukünftige Frau kennen und ging bei der Brautwerbung sehr zielstrebig vor.
Da habe ich wieder neue Arbeit gesucht beim Bauern und dann gingen vor mir 2 junge Mädchen außerhalb des Ortes. Dann habe ich gefragt, wo der Bauer ist, wo ich dahin wollte. Und dann habe ich mich mit ihrem Bruder, der war noch jünger, erkundigt, wer das ist. Ne? Aber das ist meine Schwester. Die eine wird meine Frau. Welche denn, sagt er? Ich sage, die Kleine. Habe ich so lange gebaggert, bis es geklappt hat. Ich war 24, 25. Wir haben uns kennengelernt. 54 und 56 haben wir geheiratet.
Elfriede Weber fand ihren Ehemann sozusagen in der Feldpost.
Die Kontaktaufnahme zu meinem Mann geschah durch Zeitungen, Artikel aus dem Westen, die eine Kundin mitbrachte aus West-Berlin. Das war dann schon 45, gleich nachdem der Krieg zu Ende war und alles wieder ins Fließen kam. Und da konnte man ja noch ungehindert in Berlin kreuz und quer fahren. Und die brachte dann immer den Tagesspiegel mit. Und in dem Tagesspiegel war eine Rubrik gewesen, Kriegsgefangenenpost, wer schreibt uns? Und dann waren Feldpostnummern da und ein Name natürlich auch. Man wusste ja nicht, wo. Die Feldpostnummern besagten ja nicht, wo die in Gefangenschaft sind. Und da sagte die Kundin, Elfriede, Sie machen mit. Ja, dann nehme ich aber den Wolfgang. Nee, den hatte ich mir ausgeguckt, sagte sie da. Und da sagte meine Chefin, und dann losen wir das. Mit Streichhölzern haben wir gemacht. Und ich habe das losgezogen und durfte an den Wolfgang schreiben. Und dann verging aber mindestens ein Vierteljahr. Und dann komme ich mittags nach Hause und meine Tante aus Schlesien
war da gewesen und sagt, Elfriede, du hast Post aus Ägypten. Was? Ich sage, das ist ein Irrtum. Ein Wilhelm kenne ich nicht. Ja, und dann war es tatsächlich ein Wilhelm, der statt des Wolfgangs den Brief bekommen hat von mir. Im Camp, da waren die mit 20 Mann und derjenige, der das da reingesetzt hatte, der hat stapelweise Zuschriften bekommen. Und dann hat er Folgendes gemacht, hat sich die Briefe und Namen und alles gar nicht angeguckt. Er ging reihum und hat jedem so mindestens 20 Briefe auf die Hand gedrückt. Und dann konnten die alle schreiben. Ja, und dann habe ich eben an den Wilhelm geschrieben.
Liebling, wie ist dein Name, die Adresse und dein Telefon? Liebling, ich habe morgen nach dir sicher große Sehnsucht schon. Ich bin dann immer traurig und ich finde keine Ruhe und kann nicht länger warten bis zum nächsten Rendezvous. Liebling, wie ist dein Name, die Adresse und dein Telefon? Wohnst du bei deiner Tante, deinem Gatten oder im Pension? Sag mir, ob man dich ranruft, wenn man anruft oder heimlich deinen Mann ruft, der verletzt gleich schreit, besetzt.
In der Kindheit und Jugend von Oma und Opa ging es oft dramatisch zu. Es war Krieg oder Nachkriegszeit. Es wurde viel entbehrt und von Freiheit und Selbstverwirklichung, ob privat oder beruflich, wurde meist nur geträumt. Hat man es also heute besser als junger Mensch?
Also ich möchte heute kein Kind sein. Das ist also wirklich diese Überreizung, diese Vielfalt, die natürlich gut ist, aber das muss man ja auch erstmal sortieren lernen, ne? Es ist einfach eine Reduzierung der Anregungen, der geistigen Lebendigkeit, ne? Wenn man da immer nur so auf dieses Smartphone guckt.
Sagt Inken Rissenpart, die in den 40er Jahren Kind war. Die Nachteile im Zeitalter der Massenmedien sieht auch die gebürtige Hamelnerin Hannelore Bolte.
Was nicht so schön ist, das ist, dass viele immer vorm Fernseher sitzen, dass hier nur alles gegoogelt wird und sie manchmal gar nicht zuhören, wenn man sie anspricht. Ich finde, es kommt natürlich auch mit aufs Elternhaus an. Denn wenn ich mit den Kindern gar nicht spiele, dass sie mal lernen, was es heißt zu spielen, das fängt ja schon von klein auf nach meiner Meinung an. Mal wieder Roller fahren, mal ja, sich verkleiden. Das sind doch alles Sachen, die eigentlich drinstecken im Menschen. Und die die Kleinen eigentlich gern machen würden, dann werden sie vor dem Fernseher gebracht. Und das ist natürlich ein bequemer Weg, aber ich glaube, das war früher schöner.
Jede Zeit hat ihre Vor- und Nachteile. In einer polaren Welt gibt es das Gute nicht ohne das Schlechte, aber eben auch das Schlechte nicht ohne das Gute. Gisela Scholz, die 1928 in Holzweißig im Kreis Bitterfeld geboren wurde, sieht die Veränderungen der Neuzeit positiv.
Wenn ich das heute so sehe, bin ich dankbar, dass alles so gekommen ist. Das ist doch schön für unsere Jugend. Die müssen doch nicht Angst haben, dass sie das weggenommen kriegen oder jenes weggenommen. Und ich habe ja auch noch viel davon gehabt, dass sich so vieles geändert hat. Ne? Wenn man früher eine Woche in der Waschküche gestanden hat, ist es heute in einem Tag erledigt.
Auch die gebürtige Berlinerin Elfriede Weber freut sich über mehr Freiheit und Toleranz in der heutigen Zeit.
Also ich finde, wunderschön, wie die Kinder heutzutage doch herangeführt werden. Die Zeiten haben sich so sehr geändert. Mein Vater hätte nie ein Kind wickeln oder sonst dergleichen. Mein Mann wurde gehänselt, als er mal den Kinderwagen schieben wollte, zu der Zeit damals in den 50er Jahren. Da war das noch unmöglich für die jungen Väter. Es ist für mich also wunderschön, wenn ich sehe, wie liebevoll Männer, junge Männer mit ihren Kindern, Säuglingen umgehen. Wie gut sie das können. Und das schafft doch eine ganz andere Bindung. Nicht? Also ich denke schon, dass die Zeit heute hat vielleicht Nachteile. Aber in Sachen auf Beziehung würde ich sagen, wir sind inzwischen sehr viel offener geworden. Und wenn alle sagen würden, ein bisschen mehr Toleranz und die Bedürfnisse darüber nachdenken, warum ein Kind was anderes möchte, es ist ja ein eigenständiger Mensch.
Yesterday,
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Das war der zweite Teil des Zweiteilers Oma und Opa waren auch mal jung. Redaktion Jens Lindner. Es sprach Wolfhard Schlastzus. Am kommenden Sonntag gibt es dann wieder wie gewohnt das Seniorenmagazin Spätlese.
Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
A star shining bright above. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. A star's fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dream, still sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream of me. Dream of me.
sky, and no